Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bodo Klose. Ich bin Ihr Gastgeber für diese Sendung. Die Meinen kennen. So lautet unser heutiges Thema. Und ich begrüße dazu Pater Elmar Busse aus Darmstadt im Westerwald. Grüß Gott, Pater Busse.
Grüß Gott, Herr Klose. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wie gut kenne ich eigentlich die Meinen? Meine Frau, meine Familie, meine Freunde. Unsere heutige Sendung basiert auf einer Bibelstelle aus dem Johannesevangelium. Im Kapitel 10, Vers 14 sagt Jesus: Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Aber wie geschieht das, dass man sich wirklich kennt? Ich denke, das hat viel mit echter, offener Begegnung, mit auch zuhören können und auch einem sich offenbaren zu tun, mit einer Wahrhaftigkeit voreinander. Wo dies nicht geschieht, da kann es passieren, dass es zu großen Enttäuschungen kommt. Man lernt sich einfach nicht wirklich kennen. Oder aber, wenn man Dinge über einen Freund oder sogar den Ehepartner erfährt, die einem glatt vom Sockel hauen. Da hat man vielleicht viele Jahre einer Beziehung auf etwas vertraut und erfährt nun, dass das alles nur Fassade oder eine Lüge war. Und sowas natürlich gefährdet oder zerstört eine persönliche Beziehung, die ja gerade auf Vertrauen und gemeinsam das Leben teilen wollen, basiert. Was könnte dem entgegen helfen, dass man wirklich sagen kann, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich? Darüber hören Sie gleich einen Vortrag eben von Pater Elmar Busse. Ich darf ihn noch vorstellen. Pater Busse ist Priester der Schönstattbewegung. Das ist eine geistliche Erneuerungsbewegung in der katholischen Kirche, die im vergangenen Jahrhundert von dem Palutiner Pater Josef Kentenich gegründet wurde. Und auf Pater Kentenich geht Pater Busse in seinen Vorträgen immer wieder gerne ein. Pater Busse stammt ursprünglich aus dem Eichsfeld in der früheren DDR und wurde in Erfurt zum Priester geweiht. Er war viele Jahre für die Schönstattbewegung an diversen Orten als Familienseelsorger tätig. Heute ist er Hausgeistlicher im Mutterhaus des Ordens der armen Dienstmägde Jesu in Dernbach. Pater Busse, die Meinen kennen. Irgendwie hundertprozentig kann ich die Meinen doch gar nicht kennen. Ich mache mir auch immer irgendwie ein Bild vom anderen, wie ich ihn gerne hätte. Und wenn ich ihn dann irgendwie dann doch wieder anders erlebe, dann bin ich enttäuscht. Gehören solche Enttäuschungen nicht realistischerweise zu unseren persönlichen Beziehungen dazu?
Gut, nur die Frage ist natürlich, in welchen Dimensionen findet das statt? Ich glaube schon, dass dieses Kennen oder sich kennenlernen und sich vertraut sein, wenn man also jetzt Paare fragt, die bereit sind, an Traueraltar zu gehen, dann haben die schon das Gefühl, wir kennen einander. Dass es dann immer wieder Überraschungen gibt, klar, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Aber ich möchte mal sagen, es gibt auch so einen Korridor mit rechts und links roten Linien, wo man sagt, also wenn es da drin bleibt, ist es okay. Und nicht umsonst sagen wir auch durchaus berechtigterweise, jeder ist auch ein Geheimnis in der Tiefe seiner Seele. Und das darf auch durchaus sein. Also wenn solange dieses Geheimnis, was du bist, also das ich jetzt in dem Sinne nicht ergründen kann, aber was mich jetzt auch nicht unruhig macht, sondern ich kann doch in etwa sagen, du bist für mich auch ein Stück berechenbar, das schenkt dann doch irgendwo Nähe und Vertrauen. Aber im klaren Wissen, ich weiß nicht, wie der andere sich weiterentwickelt und ich weiß auch nicht, was da noch so an Tiefen in ihm schlummert, vielleicht was er selber auch jetzt gar nicht so präsent hat. Es bleibt auf jeden Fall spannend, immer wieder neu den anderen zu entdecken und eben ihn umso besser kennenzulernen.
Es bleibt spannend. Ich hatte die Tage gerade ein kurzes Gespräch mit meiner Frau dahingehend, dass ich ihr was erzählt habe, was sie tatsächlich nicht wusste. Und das war vor über 30 Jahren. Da hat sie also richtig überrascht reagiert. Das wusste ich ja gar nicht. Dann haben wir überlegt, ja, wäre das jetzt wichtig gewesen? Und haben dann gesagt, okay, nee, das es ist auch gut, wenn sie es jetzt weiß, aber sie muss da nicht enttäuscht sein. Und das ist spannend, unsere Beziehungen gehen weiter. Jesus hatte vor allem mit seinen Jüngern natürlich diese drei Jahre, in denen er unterwegs war und die ganzen Nachfolger, wo er gesagt hat, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Und wir sind mit Menschen unterwegs, dort geschehen Dinge, die ja, für, wie Sie sagen, wo es nicht stehen bleibt, wo man sich auch weiterentwickelt. Und Sie haben einen Vortrag vorbereitet, Pater Busse, ich darf Sie nun bitten, diesen Vortrag zu halten.
Gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, am 16. Juli 2014 starb mein Mitbruder Pater Günter Boll. Der zum Zeitpunkt seines Sterbens 81-Jährige hatte sich sehr engagiert, dass die Schönstatt Patres in der damaligen DDR gegründet werden konnte. Im Februar 1970 lernten wir uns in Ost-Berlin kennen. Westdeutsche konnten direkt am Grenzübergang ein Tagesvisum bekommen, ohne dass jemand aus der DDR ein solches Visum lange vorher beantragen musste. In seinen Erinnerungen an seine persönlichen Begegnungen mit dem Gründer Schönstatt, mit Pater Kentenich, 1959 in Milwaukee, die erst allerdings 2012 veröffentlicht worden sind, schreibt er über seine Spaziergänge mit dem Gründer durch den nahegelegenen parkähnlichen Friedhof. Mein Erzählen geriet unversehens ins Persönliche. In mir vollzog sich etwas, was mich zusehends ins Staunen brachte. Ganz im Gegensatz zu meiner sonstigen Art hatte ich keine Scheu, von mir und über mich zu sprechen. Während des Erzählens spürte ich die Frage in mir, was geschieht hier eigentlich? Äußerlich gab es nichts Auffälliges. Pater Kentenich schwieg und hörte, ich erzählte. Ich erinnere mich noch heute, dass in einer Schweigeminute mir auf einmal aufging, was das auslösende Moment für mein ungewöhnliches Verhalten war. Es war das gesammelte Zuhören Pater Kentenichs. Er war ganz bei mir, war ganz geöffnet für mich. Ich hatte das Gefühl, ich bin ihm wichtig. Das öffnete mich, sodass aus immer größeren Tiefen Dinge hochkamen, die ich noch nie ausgesprochen hatte. So entstand eine große innere Nähe, die spürbar war, ohne dass sie thematisiert wurde. Beim späteren Nachkosten füllte sich das Wort Begegnung für mich, wie ich es bei Martin Buber und anderen in dieser emphatischen Bedeutung wiederfand. Pater Boll fährt in seinen Erinnerungen fort. Nach ein paar Tagen kam ich mit einer Frau ins Gespräch, die meine Spaziergänge mit Pater Kente nicht beobachtet hatte. Sie fragte mich, wie es mir dabei ergangen sei. Als ich ihr mein Erleben schilderte, sagte sie, bei mir war das genauso. Als ich hier angekommen bin, hat er mich auch viele Tage, stundenlang mit auf den Friedhof genommen. Ich habe geredet und geredet und am Ende habe ich gesagt, jetzt habe ich alles erzählt, was ich zu sagen hatte. Daraufhin legte Pater Kentenich seine Hand auf sein Herz und antwortete, und das lebt jetzt alles hier. Es ging Pater Kentenich nicht um die Aufnahme von faktischem Wissen über jemanden, sondern um das persönliche Aufnehmen des Menschen mit allem, was diesen ausmacht. Dafür kann ich kein besseres Symbol finden als die Geste der Hand auf dem Herzen, das lebt jetzt alles hier. Diesen Pater Boll lernte ich in den Jahren nach unserer Erstbegegnung noch intensiver kennen. Er war es auch, der mich aus der Ferne in der Zeit meiner Berufungskrise von 1973 bis 1977, so gut es ging, begleitet hat. Wir hatten 1972, 1973 unser Noviziat gemacht mit 5 Leuten und da sind mir so meine ganzen Defizite bewusst geworden in meiner Sozialkompetenz, sodass ich gezweifelt habe, ob ich wirklich Priester werden sollte. Und erst im Laufe der Jahre bekam ich doch wieder Boden unter die Füße, habe dann weiter Theologie studiert und bin dann 1980 geweiht worden. Die dichteste Zeit mit Pater Boll war für mich im Herbst 1982, wo wir DDR-Patres unser Lebensroman Tertiat in Friedrichroda in Thüringen absolvierten. In dieser für alle verbindlichen Phase der Schönstatt-Patres-Ausbildung schreibt jeder Teilnehmer seine Autobiografie und bemüht sich, das eigene Leben gläubig zu deuten. Danach ist man einfach ein besserer Seelsorger, weil das eigene Einfühlungsvermögen in seelische Vorgänge gewachsen ist. Pater Boll war in dieser Zeit unser Tertiatsbegleiter. Da sind wir uns seelisch-geistig noch einmal bedeutend näher gekommen. Natürlich scheint es für Männer sehr wichtig zu sein, dass man sich als Team erlebt, dass man Aufgaben gut miteinander meistert. Der Film über das deutsche Team während der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien heißt nicht umsonst Die Mannschaft. Also nicht die egozentrischen Kapriolen von einsamen Ballkünstlern, sondern die Teamfähigkeit war das Geheimnis zum Erfolg. Damit soll aber nicht die Genialität einzelner deutscher Fußballtalente in Abrede gestellt werden. Das kommt dazu. Aber das allein hätte nicht gereicht. Pater Kentenich hat es einmal vergröbernd und pointiert so ausgedrückt: Männergemeinschaft wird Herzensgemeinschaft durch Aufgabengemeinschaft. Und Frauengemeinschaft muss erst Herzensgemeinschaft werden, wenn sie Aufgabengemeinschaft sein will. Was Pater Boll aber beschreibt, ist noch einmal eine andere Qualität als reine Teamfähigkeit. Da erkennt mich jemand und nimmt mich so an und schätzt mich. Über unseren heutigen Meditation steht das Jesuswort: Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Erst wenn man auf der zwischenmenschlichen Ebene erlebt hat, was für eine Bereicherung es darstellt, sich so erkannt, so anerkannt und so angenommen zu erleben, dann ahnt man, worum es Jesus geht. Es geht um seelische Intimität. Es geht um eine Nähe, die Geborgenheit schenkt. Der frühere Dirigent des Gewandhausorchesters Leipzig, Kurt Masur, sagte einmal in einem Interview: Ich fühle mich zu Hause, wenn ich meine Frau neben mir spüre. Das war übrigens seine dritte. Die japanische Bratschistin Tomoko Sakurai, die er 1974 in Rio de Janeiro kennengelernt hatte und im Sommer 1975 heiratete, nachdem seine zweite Frau 1972 bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Dieses bewegte Leben von einem Orchesterort, von einem Konzertort zum anderen, konnte er trotzdem meistern mit dieser Äußerung: Ich fühle mich zu Hause, wenn ich meine Frau neben mir spüre. Sich erkannt und angenommen zu erleben, danach sehnen wir uns alle. Und hoffentlich wird es uns immer wieder geschenkt. Als Familienpater habe ich viele Ehevorbereitungskurse und Familientagungen gehalten. Da wird das gegenseitige Kennenlernen und sich Verlieben ein Thema, das sich regelrecht aufdrängt. Dass es Märchenprinzen und Prinzessinnen eben nur im Märchen gibt und nicht in der Wirklichkeit, das lernen Paare leidvoll kennen, wenn die ersten Belastungsproben gemeistert werden müssen und der Alltag gestaltet werden will. Die Paare, die durch diesen Feuerring durchgegangen sind und bei der persönlichen Inventur dann doch zu einem positiven Ergebnis gekommen sind, können sich das verbindliche Ja-Wort auf Lebenszeit geben. Wir Menschen sind nun mal nicht netto zu haben, also nur die guten Seiten, sondern wir sind nur brutto zu haben, also auch mit unseren Fehlern, Grenzen und Schwächen. In dem deutschen Wort Enttäuschung steckt ja das Wort Täuschung. Das heißt, wenn mich jemand enttäuscht, dann werde ich von einer Täuschung befreit und die Wahrheit gewinnt einfach mehr Raum. Dass man in der Verliebtheit die tatsächlich guten Eigenschaften des Entdeckten ergänzt durch Wunschfantasie, das gehört zu unserer Natur. Ein Mediziner hat einmal kabarettistisch Verliebtsein so beschrieben: Verliebtsein bedeutet meist akut, manchmal auch chronisch auftretendes, fakultativ ansteckendes, polymorphes, psychovegetatives Syndrom, das mit Tachykardiadie, also Herzrasen, Diarrhoe, Durchfall, intermittierenden Schweißausbrüchen, Mydriasis der Pupillen, gesteigerter Erregbarkeit der Meissnerschen Tastrezeptoren, der Epidermis, wechselnd stark erhöhten Blutdruck, bei gelegentlichem anfallweise auftretendem Drang zu kurzfristiger Bettlägerigkeit, ferner mit Gedankenflüchtigkeit, aber auch starken Fixationen in den Vorstellungsinhalten, Konzentrationsschwäche sowie partiellen Depersonalisierungserscheinungen einhergeht. Also da hat sich ein Mediziner mal so richtig ausgedruckt mit seinen Fachbegriffen. Wenn man das ernst nehmen würde, dann würde Verliebtsein eine Krankheit sein. Aber Spaß beiseite. je länger man sich kennt, desto besser kann man sich kennen. Das setzt natürlich voraus, dass beide mit offenen Karten spielen. Das heißt, dass man sich immer wieder dem anderen offenbart, seine Meinungen, seine Hoffnungen, seine Ängste und Sorgen mitteilt. Manche haben das schon als Kinder und Jugendliche gelernt, manche müssen das erst mühsam in der Partnerschaft lernen. Denn für den anderen ist es eine belastende Situation, wenn bei körperlicher Nähe der andere seelisch doch der Fremde bleibt. Natürlich kann es sein, dass jemand auf dem Weg zum Erwachsenenwerden erlebt hatte, dass sogenannte beste Freunde oder Freundinnen anvertraute Geheimnisse doch nicht für sich behalten haben. Und wenn das Geheimnis einen peinlichen Inhalt hatte, dann gehen die seelischen Rollläden herunter. Als Überlebensstrategie entwickeln solche Menschen in Zukunft viel in ihre Fassade, die den Eindruck der Unverwundbarkeit wecken soll. Das kommt in den ersten Zeilen des folgenden Meditationstextes zum Ausdruck. Keiner soll merken, dass ich mich klein fühle, wenn ich mich mit anderen vergleiche. Keiner soll merken, dass ich mich unzulänglich fühle, wenn mir wirre Gedanken durch den Kopf gehen. Keiner soll merken, dass ich mich schmutzig fühle, wenn meine Fantasien mich weit wegführen von mir selbst. Keiner soll merken, dass ich mich hilflos fühle, wenn mir mein Leben zwischen den Fingern zerrinnt. Du aber bemerkst mich. Du aber kennst mich. Du aber fühlst mit mir. Du aber liebst mich und findest mich bemerkenswert. Dieses Du kann ein menschliches Du oder das göttliche Du sein. Der amerikanische Schriftsteller James Baldwin, der 1987 gestorben ist, brachte es einmal so auf den Punkt. Die Liebe reißt die Masken ab, von denen wir fürchten, dass wir ohne sie nicht leben können und von denen wir wissen, dass wir mit ihnen nicht leben können. In einem Klima der Ehrfurcht und der Barmherzigkeit fällt es leichter, sich erkennen zu geben. So betrachtet ist die Ehe eine sehr gute Trainingsmöglichkeit, um dieses Erkennen und Erkanntwerden täglich zu üben. In der hebräischen Sprache, die ja weniger abstrakte Begriffe kennt als unsere deutsche Sprache, wird die eheliche Vereinigung auch als Erkennen beschrieben. Adam erkannte Eva und sie gebar Abel. Umso schmerzhafter ist es, wenn einer der beiden nicht mit offenen Karten spielt, sondern ein Doppelleben führt. Ein Beispiel: Die ehemalige Bürgerrechtlerin aus Thüringen, Vera Lengsfeld, erfuhr aus dem Dezember 1991, dass ihr eigener Ehemann Knut Wonnenberger sie bespitzelt hatte. Dessen Führungsoffizier hatte sich geoutet. Auch wenn Wonnenberger erst alles abstritt, die Beweise waren eindeutig. Im Februar 1992 wurden sie geschieden. Danach studierte sie ihre Stasi-Akte und schrieb in 6 Wochen ein Buch über ihre Zeit in der DDR. Das war für sie die beste Form des Aufarbeitens, die beste Form der Therapie. 10 Jahre später bat Knut Wonnenberger in einem Brief um Verzeihung. Er schrieb, er habe Angst um sie gehabt und geglaubt, dass er, wenn er mit denen rede, also mit der Stasi, rechtzeitig erfahren würde, wann ihr eine Gefahr drohe. Vera glaubte ihm, weil er tatsächlich alles getan hatte, was in seinen Kräften stand, um sie davon abzuhalten, zu dieser Demonstration zu gehen, bei der sie dann verhaftet wurde. Ähnliches erlebte der Schauspieler Ulrich Mühe. Der Schauspieler hat in dem Stasi-Drama Das Leben der Anderen kurz vor seinem Tod mit dem Oscar ausgezeichnet, einen letzten großen Auftritt in der Rolle des Stasi-Hauptmanns Gerd Wiesler. Nach Abschluss der Dreharbeiten im Jahre 2006 äußerte er seine Verbitterung darüber, dass seine zweite Frau Jenny Gröllmann ihm während der Ehe ihre Stasi-Verstrickung verheimlicht habe. Erst 2001, lange nach der Scheidung, habe er erfahren, dass sie zu DDR-Zeiten als inoffizielle Mitarbeiterin unter dem Decknamen I.M. Zhang für das MFS tätig war.
Thank you.
Hier ist Radio Horeb. Heute geht es in der Spiritualität um das Thema die Meinen kennen. Und dazu hören Sie einen Vortrag von Pater Elmar Busse. Er hat uns erzählt, die Meinen kennen hat, wenn man sich kennt, hat es offen damit zu tun, dass man sich miteinander, ja, mit offenen Karten spielt, dass man sich einander offenbart und dass man auch die Masken abnimmt. Ja, aber dass es dann auch vorkommen kann, dass eben auch dieses Vertrauen erschüttert wird. Da sind wir also mittendrin und Pater Busse, ich darf Sie nun bitten, Ihren Vortrag fortzusetzen.
Ja. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, häufiger als das eben beschriebene politisch motivierte Doppelleben ist das Problem der sexuellen Affären. Aber über das Thema habe ich ja schon in der Sendeleiste Lebenshilfe gesprochen. Deshalb möchte ich heute darauf nicht näher eingehen. Aber ich möchte auf eine andere Problematik hinweisen, die auch relativ häufig ist, nämlich das ist eine gewisse Offenbarungsnot. Ich sprach einmal mit einer Frau, deren Ehemann ein pensionierter Fernfahrer war. Sie litt furchtbar darunter, dass er es in seiner Einsiedelei auf Rädern verlernt hatte, über sich und seine Gefühle zu reden. Und weil sie ihm das oft genug vorgehalten hatte, hat er sich im Trotz verschanzt, anstatt etwas gegen seine erworbene Behinderung zu tun. Sicher fällt es in der Regel Frauen leichter, über Gefühle und Beziehungsqualitäten zu sprechen als Männern, aber für beide ist es eine Frage der Übung. Für Pater Kentenich war die Überwindung dieses stummen Dämons eine Seelsorgsaufgabe, die er sich von Anfang an seines priesterlichen Wirkens auch gewidmet hat. In seinem Antrittsvortrag als neu ernannter Spiritual sagte er den Schülern 1912, es darf nicht mehr vorkommen, dass wir verschiedene fremde Sprachen entsprechend dem Klassenziele beherrschen, aber in der Erkenntnis, im Verständnis der Sprache unseres Herzens die reinsten Stümper sind. Vor allem müssen wir uns kennenlernen und uns an eine freie, unserem Bildungsgrad entsprechende gegenseitige Aussprache gewöhnen. Später, in seinen pädagogischen Tagungen für Lehrer und Seelsorger, sprach er oft von der Kunst des Aufschließens. Ein Beispiel aus einer Tagung von 1931. Wie schließt sich die Seele auf? Dadurch, dass ich ihr die Krisen deute. Sobald die Seele fühlt, da ist jemand vor mir, der versteht meine Krisen und deutet meine Krisen, dann werden sie sehen, wie das Herz sich früher oder später öffnet. Nun fragt es sich, wie kann diese Deutung vor sich gehen? Erstens, und das ist das Wichtigste, durch meine eigene Persönlichkeit. Es gibt viele Dinge, die löse ich bloß durch meine Persönlichkeit. Da brauche ich kein einziges Wort zu reden. Ich zeige durch mein ganzes Sehen und durch mein Geben, dass ich verstehe, was in der Seele vor sich geht. Darum immer dasselbe Lied, eine kraftvolle, ausgereifte Erzieherpersönlichkeit werden. Das ist so wesentlich. Das lässt sich durch nichts anderes ersetzen. Soweit also Originalton von Pater Kentenich aus einer Tagung von 1931. Während ich am Anfang unserer Sendung zwei Beispiele von der Praxis Kentenichs brachte, soll dieser kleine Auszug aus einer Tagung deutlich machen, dass ihm auch reflexiv theoretisch die Bedeutung der Notwendigkeit klar war, dass wir Menschen darauf angewiesen sind, dass sie uns mitteilen können. Noch einmal, damit es da keine Verwechslungen gibt. Es geht nicht um einen sachlichen Meinungsaustausch auf informeller Ebene, sondern um Selbstmitteilung. Und wenn es um Gott geht, dann sprechen wir von Offenbarung, von Selbstoffenbarung. Am Ende der Sendung oder meines Vortrags im Rahmen dieser Sendung möchte ich noch einmal den Text des Liedes von Albert Frey zitieren, den wir schon in der Sendung gehört haben. Wo ich auch stehe, du warst schon da. Wenn ich auch fliehe, du bist mir nahe. Was ich auch denke, du weißt es schon. Was ich auch fühle, du wirst verstehen. Und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Du kennst mein Herz, die Sehnsucht in mir, als wahrer Gott und Mensch warst du hier, in allem uns gleich, doch ohne Schuld, du bist barmherzig, voller Geduld. Refrain, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst, dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Soweit dieser Liedtext. Ich kann mich noch an eine intensiv geführte Diskussion in einer christlichen Jugendband erinnern, wo es darum ging, ob das Verwendete trotzdem das richtige Wort sei. Einerseits im Blick auf die Heiligkeit und Vollkommenheit Gottes sind wir nur ein Stäubchen im Weltall. Also hat das Wort trotzdem seine Richtigkeit. Andererseits sind wir als ein Abbild geschaffen. Das heißt, jeder von uns trägt einen ganz persönlichen Mix der Vollkommenheiten Gottes in sich, die es zu entfalten gibt. Er hat uns so gewollt. Da war dann der Textvorschlag, ja, ich danke dir, dass du mich kennst und mich so liebst. Ich meine, beide Varianten haben ihre Berechtigung. Es bleibt die frohe Botschaft, wie es im Psalm 139 schon durchmeditiert wird, dass wir von Gott erkannt und angenommen sind. Das schenkt Sicherheit und Geborgenheit in ihm.
Sie hören Radio Horeb, die Spiritualität, heute mit dem Thema Die Meinen kennen. Ich bin Bodo Klose und unser Referent heute ist Pater Elmar Busse. Er ist Schönstattpriester und er ist Hausgeistlicher im Mutterhaus der Armen Dienstmägde Jesu Christi in Dernbach. Vielen Dank, Pater Busse, für Ihren Vortrag zu diesem Thema Die Meinen kennen. Und nun wollen wir Sie gerne einladen, wo immer Sie uns jetzt auch gerade zuhören, sich an unserer Sendung zu beteiligen mit Ihren Fragen zu diesem Thema, die meinen kennen. Vielleicht hat Pater Busse etwas Bestimmtes angesprochen, wo Sie sagen, ja, das wird mich näher interessieren oder da habe ich noch die eine oder andere Frage dazu. Ja, oder auch Ihre Erfahrungen, was bedeutet für Sie, die meinen kennen? Rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Ich frage gerade nochmal, ich sage die Nummer nochmal, 089 517 008 008. Das ist die Telefonnummer für diese Sendung, für Ihre Anrufe, um ins Gespräch mit Pater Elmar Busse zu kommen. Pater Busse, schon mal noch eine Rückfrage von meiner Seite. Sie haben ja gesagt, sich kennen, da muss man sich auch mal kennenlernen, hat damit zu tun, auch ja mit offenen Karten zu spielen. Wann ist denn da der richtige Zeitpunkt? Könnte es sein, dass es vielleicht auch ein Zeitpunkt zu früh ist, dass man schon zu früh alles auf den Tisch legt? Braucht es da vielleicht auch eine gewisse Behutsamkeit? Oder könnte es auch einen Zeitpunkt geben, der vielleicht zu spät ist?
Gut, ich glaube, es ist schon sinnvoll, dass man auch sondiert, verdient der andere auch mein Vertrauen? Also ich glaube schon, dass das wichtig ist. Also mal einen ganz krassen Fall habe ich mal erzählt bekommen. Da hat eine junge Frau vorgegeben, sie hätte Minderwertigkeitskomplex wegen ihrer zu kleinen Brüste. Das hat sie ihrem Freund ziemlich am Anfang gesagt. Und dann aufgepasst, ob er im Konfliktfall das missbraucht, sozusagen, um ihr dann das Skalpell da zwischen die Rippen zu jagen. Nachdem das also nicht passiert war, was aber, wie gesagt, war von ihr eigentlich eine Lüge, aber sie wollte einfach mal testen, wie geht er damit um, dann war das ganz klar, nein, das ist ein Ehrfürchtiger, der gebraucht das nicht falsch. Und wie gesagt, heute sind die beiden glücklich verheiratet. Also ich habe meine gewissen Bedenken im Blick auf so manche Talkshows, wo so Innerstes nach außen gekehrt wird und einem Millionenpublikum vorserviert wird. Das finde ich also dermaßen ehrfurchtslos. Da habe ich also meine großen Fragezeichen an dieses Sendeformat und auch, dass die Menschen mit sich selber so ehrfurchtslos umgehen. Ich glaube, wir haben nicht umsonst Türen und Rollos an unseren Wohnungen, dass wir auch irgendwo hinter uns das zumachen können und solche Schutzräume, solche Intimitätsräume auch haben. Das hat seine Berechtigung. Aber andererseits wieder, es gibt diese Redewendung, der macht aus seinem Herzen keine Mördergrube. Also es gibt einfach viele Menschen, die ziemlich schnell auch sagen, was ihnen wichtig ist, was ihnen wertvoll ist, was für Meinungen sie haben. Das hat durchaus seine Legitimität. Wenn sie nicht durch Lautstärke und vorschnelles Reagieren dann andere platt machen, an die Wand drücken. Aber so dieses, ja, ich teile mich mit, das, glaube ich, das gehört zu unserem Alltag irgendwie, zum Aufbau von seelischer Nähe, von Gemeinschaft einfach dazu.
Mhm. Wobei das ja auch ein bisschen riskant sein kann, wenn man dann seinem Partner irgendwas Falsches auftischt, ohne um ihn zu prüfen. Dann muss ja hinterher das auch wieder gut aufgefangen werden, dass er das dann versteht, weil sie sagen, die beiden sind heute ein glückliches Paar. Dann musste sie ja irgendwann ihm das auch offenbart haben, dass sie ihm da so diese, ihn da auf die falsche Fährte geführt hat, um auch das herauszufinden. Also da gut, das wissen wir wahrscheinlich nicht und es ist auch jetzt mal egal auf jeden Fall, aber es ist ein Risiko, würde ich nur mal sagen, eben so auch den Partner auf eine falsche Fährte zu locken. Also hat mich gerade ein bisschen stutzig gemacht.
Ja, gut, aber hat sich das mir auch so eingeprägt, weil es so ungewöhnlich war. Ne?
Na, vielleicht auch deswegen, das ist richtig. Unser Thema hier in der Spiritualität heißt, die meinen kennen. Und ich begrüße dazu aus Erlangen Herrn Rieger. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pater Busse. Wahrscheinlich ist meine Frage schon zum Teil beantwortet, was ich jetzt gerade mitgekriegt habe. Es ging eben auch darum, alles, was ich sagen kann, gegen sie verwendet werden. Und ich denke auch zum Beispiel an die biblische Geschichte von Samson und Delilah zum Beispiel. Da spielt es ja auch eine Rolle. Letzten Endes, ja, muss der seine Ehrlichkeit dann auch bezahlen. Aber andererseits ist es natürlich auch eine Chance, den Partner besser kennenzulernen und wie der mit bestimmten Informationen umgeht. Setzt aber auch eben viel Mut voraus. Ja, ich glaube, das war alles, was ich dazu sagen kann.
Mhm. Herr Rieger, vielen Dank für den Anruf. Also ich kenne auch ein Sprichwort, das sagt, also die Wahrheit nützt dem, der sie hört, aber sie schadet dem, der sie bringt. Das war
mal ja. So. Genau so Pater kann man sagen.
Genau. Dankeschön. Pater Busse, danke auch Ihnen.
Ich muss darauf hinweisen, dass es dafür so viele Gruppen, so Selbsthilfegruppen gibt, das heißt, wo sich Menschen treffen, die das gleiche Problem haben, die gleiche Krankheit oder gleiches Problem. In diesen Selbsthilfegruppen ist auch die A und O Voraussetzung, diese Offenheit füreinander und die seelische Nähe. Und weil alle von dem gleichen Problem betroffen sind, ist auch die Voraussetzung, der kann mich verstehen, weil er das vom eigenen Erleben her kennt. Also das ist sozusagen diese Selbsthilfegruppen in ganz vielen Bereichen gibt, ist ja auch eine Reaktion auf die Anonymisierung in unseren Großstädten. Und dieses Gefühl, wenn ich sozusagen bei den Menschen in meiner Nähe das Gefühl habe, du verstehst mich nicht, irgendwann höre ich dann auf, auch mich zu erklären. Also ich merke, wie manchmal auch in der Partnerschaft es einfach hilft, dass man dem Partner sagt, du erzähl mir mehr darüber. Also einfach dieses nicht schon zu früh meinen, ich habe dich verstanden, sondern du erzähl mir mehr darüber, dass das einfach nochmal hilft, sich mitzuteilen und sozusagen mehr Puzzlesteine einfach zu einem Gesamtbild zusammenzufügen.
Hm. Wobei es in Selbsthilfegruppen, Pater Busse, ja vor allem darum geht, dass die Betroffenen eine Möglichkeit haben, eine Plattform eben auch ihre Situation zu schildern, auszudrücken. Eigentlich bleiben sie ja bei ihrer Wahrheit und geht gar nicht mal so darum, dass sie dann sich einander kennenlernen, zumindest ist das mein Wissenshintergrund, sondern dass eben jeder die Möglichkeit hat, eben sich zu offenbaren, seine Wahrheit rauszulassen, weil es eben heilsam ist. Und das scheint mir da noch mitzuschwingen als was Wichtiges. Wir wollen ja auch gerade drüber sprechen, die meinen kennen. Das also, wenn es um Beziehungen geht, um dieses Vertiefte, und da glaube ich schon, dass es eben was ist, wo man dann gut miteinander umgehen muss, eben auch dieser geschützte Raum ist, denke ich, ganz wichtig, den Sie ansprechen. Und dass man eben auch gut lernt, dann diese Dinge auszusprechen, anzusprechen, behutsam anzusprechen. Da ist immer auch eine gewisse Verletzlichkeit oder Verletzbarkeit mit im Spiel, weil es kann ja auch wehtun, was man da sagt oder dem anderen vielleicht nicht passen. Das sind alles so Sachen, die mich bei dem Thema Die Meinen kennen beschäftigen, vielleicht Sie auch, liebe Hörer und Hörer. Unsere Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Sie dürfen gerne Ihren Namen nennen und Ihren Wohnort, dass wir Sie ein bisschen zuordnen können. Sie müssen das nicht machen. So hat zum Beispiel auch, ruft uns jemand aus Osnabrück an. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich möchte Sie Ihnen wohl sagen, gerade dies mit der mit dem Kennen, mit der Erkenntnis, mit der Selbsterkenntnis, was ja eigentlich ein lebenslanger Prozess ja auch ist, wo wir immer auf dieser Suche sind nach uns selbst und nach Gott. Und dass dieses Selbsterkenntnis immer ist, was wir in unserem Bewusstsein haben, aber das Unbewusste, auch die tiefen, traumatischen und so weiter Erlebnisse, die wir oft verdrängt haben, die wir selber noch gar nicht kennen, dessen wir gar nicht bewusst sind, dies, wo wir uns immer wieder neu kennen und erkennen. Und selbst wo Jesus sagt, meine Wege sind höher als eure Wege, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken, er ist uns immer wieder ein Geheimnis. Und ja, diese Gedanken wollte ich eigentlich nur mal so reinbringen.
Okay, Ihnen ist also auch gerade dieser Gedanke der Selbsterkenntnis sehr zentral. Um die Meinen zu kennen, ist auch die Selbsterkenntnis wohl eine ganz wichtige. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, die ist ganz, ganz wichtig da. Also wie ich mich erkenne oder nicht erkenne, erkenne ich den anderen ja auch nicht. Es geht immer von mir zum anderen. Ich kann jetzt alles nur durch meine Augen, durch meine Wahrnehmung sehen. Und die für mich dann die Wahrnehmung ist oder meine Wahrheit, aber eben ja nur subjektiv.
Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Liebe Grüße nach Osnabrück, Pater Busse.
Genau, ich merke auch, wenn dann jemand kommen würde und sagt, ich fühle mich blöd und ich frage dann, ja was denn, hast du Angst oder bist du wütend oder was ist oder was belastet dich? Und er kann sich nicht ausdrücken, dann bin ich irgendwo auch hilflos. Also diese alte Empfehlung da vor dem griechischen Orakel, erkenne dich selbst. Ich glaube schon, dass das wichtig ist. Nur ich merke es eben immer wieder, wie hilfreich es sein kann, wenn man als Gegenüber jemanden hat, der einen mit Wohlwollen und Ehrfurcht begegnet. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ein Gespräch, das war ein einziges Gespräch, also eine unbekannte Frau wollte mit mir eigentlich dann sprechen über ihre Mobbingprobleme. Und dann haben wir halt darüber gesprochen und auf einmal landete sie dann dabei, dass sie eigentlich große Probleme hat mit ihrer bisexuellen Veranlagung. Und am Ende meinte sie, eigentlich wollte ich darüber gar nicht mit Ihnen sprechen, aber jetzt bin ich froh, dass ich es gemacht habe. Also manchmal hilft es auch, wenn sozusagen ein Gegenüber da ist, wo man das irgendwo spürt, dass dann man auch den Mut hat, sich gewissen Dingen einfach auch zu stellen in der Selbsterkenntnis, dass dann sozusagen da Dinge hochkommen, die man sonst lieber irgendwie unter den Teppich kehrt.
Unser Thema heißt hier bei der Spiritualität heute, die Meinen kennen. Im Gespräch können Sie gerne sein mit Pater Elmar Busse und aus Kroge bei Oldenburg ruft uns Schwester Fabiana an. Grüß Gott, Schwester Fabiana.
Ja,
Moment,
das
Entschuldigung,
Thema,
das war mein Fehler. Genau. Mhm.
Ich habe ganz aufmerksam zugehört und ich finde auch, was der Pater Busse so sagte, das Ganze muss auch wachsen. Einmal auch, wie ich als Kind groß geworden bin, ob ich in einer vertrauten Atmosphäre, Verlass auf Eltern, Geschwister, Schule und so. Aber ich habe jetzt eigentlich ein ganz anderes Thema, was ich eigentlich auch meine, was da passt. Mich ärgert und mich riecht es auch maßlos auf, diese ganze Sache mit den Autos, diese Betrügerei. Da dachte ich, irgendwie passt es auch hier hin. Also diese Menschen, diese Manager, die von Volkswagen, jetzt Audi und alle, wie sie jetzt dran sind, die haben noch so viel Vertrauen in uns Bürger und gesetzt und auch Politik und all das. Und jetzt merkt man einen Skandal nach dem anderen, die ganze Umwelt. Aber wen kann man noch trauen, nicht? Wenn man jetzt denkt, da manipulieren die unsere Autos. Das hat mich dann einfach gedacht, das passt irgendwie auch hier hin. Man ist ja irgendwie sehr skeptisch, wenn diese Leute, wo man bald sagen, die Wirtschaft und so ein Land oder Europa mitregieren oder ja, und dann einfach ja, uns alle so enttäuschen, oder?
finde es ganz wichtig, Frau Schwester Fabiana, was Sie da sagen. Also wenn man, das, ich erkenne das vom Wort her, wenn man so seine Pappenheimer kennt, dann hat man immer schon einen Zweifel in dem. Man kennt die, man weiß um ihre Schwächen und auch um ihre Tricks und Betrügereien. Pater Busse, das ist so auch ein wichtiges gesellschaftliches Thema gerade. Wie kann man denn da die Seinen kennen, auch wenn man weiß um die schlimmen Dinge, die sie tun?
Ja, wen kann man noch trauen? Das sagt man ja auch leicht, ne? Wenn man immer wieder dieses, alles wird manipuliert und ja, das ist man einfach dann, ja, es ist schon. Weil ich denke, das ist ja nicht nur, mein Auto ist ja nicht nur, hat nicht nur eine Macke, auch die ganze Umwelt, das Ganze, was da ist, ist ja ein Dilemma, wenn man jetzt ins Detail geht. Ja, das wollte ich einfach nur einbringen.
Genau. Vielen Dank. Danke für den Anruf. Liebe Grüße nach Kroge und danke. Ich gebe es gerne weiter an Pater Busse. Pater Busse, bitte.
Gut, also wenn ich daran denke, in der DDR war ja das, die Zeitung der SED war das Neue Deutschland. Und dann haben wir schon rumgelästert, die ist nur gut zum Schuh einpacken. Also da wird gelogen wie gedruckt, wenn man da manchmal auch tatsächlich im Westfernsehen sehen konnte, was wirklich abgelaufen ist. Also ich glaube schon, dass es gegenüber bestimmten Personen sinnvoll ist, dass man sein Misstrauen behält. Ich denke nur an einen Staatsanwalt, der mir mal persönlich sagt, ich muss aufpassen, dass ich mein privaten Leben mit normalen Leuten zusammen bin. Sonst ist praktisch mein berufliches Misstrauen wird zur Berufskrankheit und zerfrisst mein ganzes Vertrauen. Also es gibt dann eben nicht nur Verbrecher, die dann immer ihre Lügen verbreiten und ihre Unschuld beteuern. Und sein Misstrauen und seine Cleverness hat dann tatsächlich dazu geführt, dass er dann auch so manchen Täter überführt hat und den Widerspruch verstreckt hat. Aber sagt, ich muss aufpassen, dass ich in meinem privaten Leben irgendwo normal bleibe. Also Vertrauen ist sicherlich immer ein Risiko. Und ich finde aber auch, wir sollten in Menschen, wir sollten auch in Institutionen, wir sollten auch in Politiker, solange nicht das Gegenteil deutlich wird, einfach Vertrauen investieren, sonst isolieren wir uns durch das Misstrauen selber. Also wenn einer eigentlich nur misstrauisch ist, der ist auch furchtbar einsam. Also das ist dann der unwahrscheinlich hohe Preis, wenn man meint, dass viele einen nur belügen, dass man dann sich selber eigentlich auch ein Stück in die Einsamkeit manövriert. Also ich glaube, es gehört zu uns Menschen dazu, dass wir zwar überlegt und auch jetzt partiell einfach dann immer wieder Vertrauen investieren und dann einfach auch sehen, ist das Vertrauen berechtigt, wie geht das dann weiter. Aber ohne Vertrauen ist sozusagen Gemeinschaft nicht möglich.
Ja, das ist natürlich jetzt, ich finde ja, die Manager sind ja sicherlich keine bösen oder böswilligen Menschen, aber es ist ja eine Systemfrage, die Schwester Fabiana angesprochen hat und da spielen ja dann viele mit, auch die Politik drückt dann viele Augen zu, gerade auch bei der Autolobby, ich finde es ein passendes Thema, weil es uns Deutsche sehr stark betrifft, aber man könnte auch andere Themen nehmen wie im Sport und was weiß ich und also ich finde es schon, dass man da schon gut damit umgehen muss und ja, wie Sie sagen, Vertrauen, da sich dann neu drauf einzulassen. Ich weiß nicht, ob dann Vertrauen der richtige Begriff ist. Vielleicht muss man realistisch denken lernen, jemand wieder auch einen Bonus geben, um wieder ins Gespräch zu kommen, aber schon auch den Finger auf die Wunden legen. Also das ist sicher ein großes Thema. Wir sind ja hier mittendrin und wir merken ja, wie jetzt gerade auch die Autolobby in Deutschland extrem stark ist und da die Politik entweder machtlos oder ohnmächtig oder unwillig ist. Also da, Sie merken, jetzt könnte ich da richtig loslegen. Da ist bei mir jetzt gerade was angesprungen durch den Anruf von Schwester Fabiana. Vielleicht eines. Wir hatten vorhin das Lied gehört, wo ich auch stehe, du warst schon da. Und dann kommt ja das im Refrain und Ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Sie haben es ja angesprochen mit dieser Jugendgruppe, wo sie es mal durchgesprochen haben, ob denn dieses trotzdem passt. Für mich war das, als ich das zum ersten Mal gehört habe, gerade stark. Gott liebt mich, weil er mich kennt, trotz all dem, was ich da eigentlich nicht so richtig gut mache, trotz meiner Sündhaftigkeit. Und er liebt mich. Das finde ich stark, diesen Kontrast. Und es bringt dieses Lied für mich eben sehr, sehr intensiv rüber. Von daher würde ich das auch gar nicht streichen wollen, dieses trotzdem, weil das gerade großartig ist. Und wenn wir es jetzt übertragen aufs Leben, wir wissen doch voneinander, wie ja, wie problematisch und sündhaft wir Menschen sind, wie unperfekt, und wie es dann trotzdem gut ist, dass wir einfach mal wohlwollend aufeinander zugehen, das schwingt für mich durch das Lied auch rüber, mit bis in den Alltag. Ja, da wollte ich jetzt, dachte ich, Sie steigen vielleicht drauf ein, Pater Buzet. Okay. Sie müssen nicht, ich kann auch einfach noch einen Hörer in die Sendung reinnehmen. Wir haben einen weiteren Hörer, Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Ich weiß nicht, ob ich gemeint bin.
Genau, Sie sind gemeint.
Ja, doch. Gut, ich hatte es gerade gehört und dieses, wir suchen jetzt jemanden, die irgendwie nicht so ganz rechtschaffen sind, was dieses Beispiel von wegen Automobil oder so. Ich denke, diese Schwierigkeit besteht allgemein. Also man darf sonntags keine Wäsche aufhängen, aber macht gerne eine Steuererklärung und naja, es ist Volkssport geworden, zu Sachen zu unterschlagen. Mit dem Vertrauen, das steht ja dann schon in der Bibel, ist ja Urzeiterfahrung, besser sich zu bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen. Ich meine, das ist dann der Punkt, wo wir dann sagen können, ja, wir haben wenigstens eine Gewissheit. Und in dieser Gewissheit und dann mit dem christlichen Ethos, da haben wir eine Zukunft, dass wir auch Vertrauen dem Nächsten gegenüber haben können. Aber das bleibt immer eine gewisse Offenheit. Das wollte ich mit reingeben. Und wir können dann auch nicht mehr erwarten, dass der Gegenüber tatsächlich so denkt, wie wir denken. Also wir kennen das in den pädagogischen Spielchen mit Spiegeln und was weiß ich. Und dann ist dann die Irritation schon ganz schnell da und das Verheimlichen, Verschweigen von irgendwelchen Schwächen. Ich denke, da ist die große Gnade. Das wollte ich mit reinbringen. Das ist dieses Vergebungsgeschehen Gottes gibt. Gestern gab es das ja auch mit einem Brahm der Depression mehr oder weniger lieben. Und da wollte ich schon sagen, Gottes uneingeschränkte Liebe. Deswegen ist es ja so grandios mit in den Tod hinein. Ich für mich ist das so bedeutsam geworden, das möchte ich gerne nochmal zum Ausdruck bringen, weil mir das mal jemand gesagt hat, der auch so ein bisschen wankelmütig war, versteckte Freundschaft gehalten hat und gleichzeitig irgendeine Spiritualität leben wollte. Und dann mit dem Gedanken, niemand hat größere Liebe, als der sein Leben hingibt. Und ich sagte, das ist schon ein großes Geschenk, wenn man Zeit für jemanden aufopfert. Und da hat mir ein Priester gesagt, du bist nicht Theologe, sondern Philosoph. Und trotz alledem denke ich, man muss diese Bereitschaft haben und diese Offenheit. Das wollte ich ein bisschen mit hineingeben. Mhm.
Vielen Dank für den Anruf. Dankeschön, war prima. Danke. Ja, Pater Buzet, darf ich noch darauf eingehen, bitte?
Wenn ich so an meine Konvertitengespräche denke, das wird immer wieder betont, eigentlich die größte Bereicherung ist einfach dieses, mein Leben ist nicht irgendwelchen Schicksalsmächten, also den Gestirnen oder sonst was so irgendwie davon abhängig, sondern da gibt es wirklich ein personales Gegenüber und das mich eben, weil es ein Wissen ist, ganz gut kennt und eben gleichzeitig auch liebt. Und da kommt nochmal ein neues Wort in das ganze Spiel der verschiedenen Kräfte, das ist eben die Wirklichkeit der Barmherzigkeit. Also Barmherzigkeit ist ja Liebe angesichts der Fehler des Geliebten. Und ich habe auch den Eindruck, in einer barmherzigen Gesellschaft fällt es auch Menschen leichter, ihre Fehler und ihr Versagen einzugestehen. Aber wenn dann immer gleich so eine Hetzjagd beginnt, medial, dann ist sozusagen die Angst, in seinen Schwächen, in seinen Fehlern entdeckt zu werden, ist dann auch relativ schnell ziemlich hoch und bestimmt ja das Verhalten. Also ich habe den Eindruck, was ja eines der wichtigen christlichen Werte ist, Barmherzigkeit. Wenn wir uns um ein solches Klima bemühen, dann fällt es auch anderen Menschen leichter, ehrlich zu sein und jetzt ehrlich zu sein im Blick auch auf die eigenen Grenzen, also sich zu erkennen zu geben in seiner Geschöpflichkeit.
Die meinen kennen hat also viel mit Wahrhaftigkeit und aber auch Liebe und Barmherzigkeit zu tun. Ich denke, das ist ein schöner Konsens oder ein roter Faden, der sich jetzt durchgezogen hat. Vielen Dank, Pater Buzet. Ich darf Sie gleich noch bitten, zum Ende der Sendung Ihren Segen zu spenden. Ich möchte mich auch bedanken bei den Hörern und Hörern, die angerufen haben. Die haben die Sendung wirklich prima bereichert. Und ich möchte Sie darauf hinweisen, wenn Sie die Sendung nachhören möchten, können Sie sich gerne eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Für sich selber oder vielleicht auch, um die Sendung an andere weiterzugeben. Die Telefonnummer des CD-Dienstes ist 08328 921 120. oder Sie gehen ins Internet horeb.org. Unter Podcast mit dem heutigen Datum Spiritualität können Sie diese Sendung auch gerne nachhören. Ja, ich darf mich schon von Ihnen verabschieden. Das ist toll, dass Sie uns zugehört haben und ich hoffe, dass diese Sendung für Sie bereichernd war und auch ein paar Anregungen gegeben hat, ja, wie Sie auch für sich vielleicht das Thema die Meinen kennen, ganz neu oder einfach vertieft angehen können. Danke fürs Zuhören. Ich bin Bodo Klose und darf mich verabschieden und ich bitte nun Pater Busse zum Ende der Sendung seinen Segen zu spenden.
Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter und auf die Fürsprache der seligen Katharina Kasper segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen.